Guten Morgen. Ich möchte in dieser Predigt heute Morgen wieder, weil es ja schon ein paar Mal passiert ist, sage ich wieder, daran anknüpfen, was der Markus Greiner vor einiger Zeit hier gesagt hat. Die Gemeinde Jesu wird verglichen mit einem Körper, mit einem Leib. Und jeder von uns ist ein Teil dieses Leibes. Niemand ist überflüssig. Jeder hat seine Aufgaben und seine Gaben und bestimmten Funktionen. Und es ist für das Funktionieren des Körpers ganz wichtig, dass auch jeder funktioniert. Dass jede Teileinheit so arbeitet, wie sie von Gott vorgesehen ist. Jeder soll sich mit seinen Gaben einbringen in diesen Leib. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle mit. Ich erinnere da an dieses Bild von den Zahnschmerzen, das macht es mir immer am allerdeutlichsten. Dieser eine Nerv, der kann die ganze Funktion des Körpers lahmlegen. Da konzentriert sich alles nur noch auf diese Missfunktion. Und eigentlich beschreibt auch die Bibel eine ganze Menge dieser Fehlfunktionen und darum soll es auch heute Morgen gehen. Eine Fehlfunktion am Leib des Herrn. Ich lese dazu aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 8. Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan, auch, dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Sie schickten einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Und jetzt kommt, Elia geriet in Angst. Ah ja, 1. Könige 19 von Anfang. Also 1. Könige 19, 1 bis 8. Oder ich lese mal bis 13, ist vielleicht umfassender. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn, was willst du hier, Elia? Er sagte, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete, komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Ist Elia ein Versager? Elia ist eigentlich der Prototyp des streitbaren Propheten. Einer gegen alle. Einer, der von Gott her das Recht hat und die böse Welt vor ihm. Er tritt im Nordreich Israel für den Glauben der Väter ein und legt sich dabei mit den Priestern fremder Götter an. Das Nebeneinander des Glaubens an Jahwe und die phönizischen und kananäischen Götter ist unter anderem in den außenpolitischen Rücksichtsnahmen der Politik damals zu finden. Die Königin Isebel, also die Frau des Ahab, des Königs, hat diesen Baalskult gefördert. Ihr Mann hatte in seiner Hauptstadt einen Tempel für Baal, den Fruchtbarkeitsgott des damaligen Götterkreises, errichtet. Die Auseinandersetzung zwischen Baalskult und dem Glauben der Väter spiegelt sich auch in der Geschichte vom goldenen Kalb wider. Wir wissen das ja direkt, als Moses vom Berg runterkam in der Abwesenheit des Leiters, das Volk sich dieses Kalb gemacht hatte. Denn diesen Baal dachte man sich als einen Gott, der auf einem Stier thront und die Fruchtbarkeit des Landes garantiert. Jahwe dagegen ist ein Gott, der in der Wüste mit seinem Volk unterwegs war und ihm den Weg zeigte. Und Elia führt nun im Auftrag Gottes einen heiligen Krieg gegen diese neuen Götter. Und auf dem Karmelgebirge, wir kennen vielleicht diese Geschichte, endet das in diesem Gottesurteil. Die Baalspriester verlieren ihr Leben und die Königin all ihren Einfluss. Alles deutet darauf hin, dass Elia nun den alten Glauben wieder durchsetzen kann. Aber die Königin spielt ihren letzten Trumpf aus. Sie blöfft, auch Kinder, das ist ein schweres Wort, sie blöfft, indem sie dem Propheten dasselbe Geschick androht, was er ihren Priestern angetan hat. Und Elia lässt sich einschüchtern und räumt ihr Macht über sich ein. Ist Elia jetzt ein Versager? Und wie geht Gott mit solchen Versagern um? Ich habe mal versucht, mich in die Situation des Elia hineinzuversetzen. Zunächst, welch ein Triumph. Einer von uns hat das geschafft, die Bösen zu besiegen. Die Feinde Gottes haben ausgespielt. Der Prophet Elia ist als Sieger aus dem Wettstreit mit diesen Baalspriestern herausgegangen. Die Welt schien wieder ins gute, richtige Gleichgewicht gekommen zu sein. Gott hat sich durchgesetzt. Nun könnte sein Prophet zufrieden sein, wenn da nicht die böse Königin wäre. Wir kennen das sogar aus den Märchen, da gibt es immer diese böse Königin, diese Isebel. Es waren ihre Priester, die sie ins Land geholt hatte, die jetzt getötet worden waren. Es war ihre Religion, der hier übel mitgespielt wurde. Wenn das so weitergeht, ist sie selber bald am Ende. Und so sieht es ja nun auch aus. Alles deutet darauf hin. Dann spielt Isebel ihren letzten Trumpf auf. Sie blöfft und kündigt Elia den baldigen Tod an. Morgen will ich dir antun, was du meinen Priestern angetan hast. Es ist eigentlich eine leere Drohung. Sie hat gar keine Macht mehr. Die Feinde waren ja besiegt. Aber sie versucht es dennoch und sie hat Erfolg. Elia knickt ein, gerät in Panik und läuft um sein Leben. Ist Elia ein Versager? Er hätte es besser wissen können. Er hat doch gerade eben erst erlebt, wie groß und mächtig sein Gott ist. Gerade nach dem, was er einen Tag vorher erlebt hat. Aber, und das finde ich auch großartig an der Bibel, er wird als Mensch beschrieben, als normaler, schwacher Mensch, einer wie du und ich, nicht ein Heros, nicht ein James Bond, der die Welt rettet. Er ist einer wie wir. Der dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard kannte diese Phänomene und sagte, die Stunde nach der heiligen Stunde ist die kritische Stunde. Er hatte wohl selbst und erlebt und beobachtet, wie großartige geistliche Erfahrungen umschlagen können in ein Gefühl der Ohnmacht. Wenn Christen die Nähe Gottes ganz besonders stark spüren, folgt, weil der Teufel so aktiv ist an dieser Stelle, dann der Zweifel oft auf den Fuß. Wer einmal bei einer Tagung oder Konferenz auf geistlichem Höhenflug war, kennt das. Man kommt nach Hause und so tiefer ist der Fall. Alle lächeln so ganz still vor sich hin. Viele von euch haben das sicher schon so erlebt. Dann kommt wieder der Frust. Der Fall ist umso tiefer. So ist es auch bei Elia. Er nimmt die Beine in die Hand und flieht nach Süden. Raus aus dem Nordreich, aus dem Einflussbereich Isebels und ihres Mannes Ahab. Hier in Juda können die beiden dem Propheten nichts mehr tun. Er könnte sich jetzt sicher in einer Stadt niederlassen. Beersheba am Rand der Wüste bietet sich da an. Bis dahin war er ja mit seinem Diener gekommen. Aber er ist nicht mehr aufzuhalten. Er lässt seinen Diener zurück und zieht in die Negev-Wüste hinein. Und zwar ohne Proviant und ohne Wasserschlauch. Sucht er den Tod? Steht ja so in unserem Text. Jetzt könnten wir ihn schimpfen und könnten sagen, so geht das doch nicht. Aber er ist eben nur einer wie wir. Ein schwacher Mensch. Nur eins macht er richtig. Das hat er vielleicht gar nicht selber gewusst. Er flieht in die richtige Richtung. Die Negev-Wüste geht in den Sinai über und auf dessen südlicher Halbinsel erhebt sich der Horeb, der Gottesberg. Das ist dieser Berg, auf dem Moses Gott begegnet ist und an dessen Fuß das Gottesvolk die Gebote Gottes empfing. Und Elia ist, ob er es weiß oder beabsichtigt hat oder nicht, auf dem Weg zu diesem historischen Ort, an dem sich Gott offenbart hatte. Nun sagte ich ja, Elia ist einer wie wir. Und uns kann sowas Ähnliches auch passieren. Und wer in ähnliche Not gerät, das muss ja nicht unbedingt hier bei uns die Verfolgung mit Bedrohung des Lebens sein, aber es gibt ja viele andere Nöte, seelische Nöte, in die wir geraten können, der tut gut daran, ebenfalls zurückzukehren zu den Ursprüngen. Was hat mich eigentlich zum Glauben geführt? Mit welcher Erfahrung im Rücken bin ich früher aufgebrochen? War ich so begeistert? Hatte ich auch Erfolg? Habe Gott erlebt? Welche Akzente hat Gott damals gesetzt? Was, wenn wir in ähnlicher Situation sind und was, wenn wir an der Existenz Gottes und seiner Macht jetzt im Moment zweifeln? Hier hilft vielleicht wirklich eine dankbare Erinnerung dessen, was Gott an mir schon getan hat, was er an anderen getan hat. Ihr habt gerade berichtet. Das sind Dinge, die uns eigentlich sehr viel Mut machen können und stärken. Und auch durchtragen können durch solche kritischen Situationen. Nicht umsonst schreiben wir jedem, der getauft wird, einen Taufvers auf mit einem Rahmen, um ihn an die Wand zu hängen. Ich denke mir, es ist vielleicht wirklich gut, ab und zu mal einen Blick auf dieses Taufzeugnis, auf diesen Bibelvers zu werfen, um sich zu vergewissern, ja, Gott hat mit mir einen Bund gemacht und er steht zu diesem Bund und er wird mich nicht im Stich lassen und er geht mit mir durch dick und dünn, wenn ich nur an ihm festhalte. Elia geht in die Wüste. Er geht aber noch weiter, er sucht den Ort, an dem Gott den Vorfahren begegnet ist. Die Geschichte des Gottesvolkes ist ja auch seine Geschichte. Seit er Kind war, hat er bei jedem Erntedankfest gehört, wie die Opfernden sich zur Geschichte ihres Volkes bekannten. Beim Überreichen der Gaben an den Priester sagte man, mein Vorfahr war ein heimatloser Aramäer. Als er am Verhungern war, zog er mit seiner Familie nach Ägypten und lebte dort als Fremder. Mit einer Handvoll Leute kam er hin, aber seine Nachkommen wurden zu einem großen, starken Volk. Die Ägypter unterdrückten uns und zwangen uns zur harten Arbeit. Da schrien wir zum Herrn, dem Gott unserer Väter, um Hilfe. Er hörte uns und half uns aus Not, Elend und Sklaverei. Er versetzte die Ägypter durch seine staunenerregenden Wundertaten in Angst und Schrecken. Er führte uns mit starker Hand und ausgestrecktem Arm aus Ägypten heraus. Er brachte uns an diese heilige Stätte und gab uns dieses Land, das von Milch und Honig überfließt. So in etwa 5. Mose 26. Ich glaube, viele von uns haben schon so ein Ägypten erlebt und vielleicht ist auch der eine oder andere im Moment in einer solchen Situation, wo wir uns gefangen fühlen, in uns selbst vielleicht versklavt von unserer Sünde und Gott hat uns herausgeführt. Hat uns befreit, hat uns zu seinen Kindern gemacht, zu Gegenübern. Wir können ihm begegnen. Wir sind heute sicher in einer anderen Situation als Elia am Horeb. Und wir identifizieren uns auch nicht mehr so unbedingt mit dem Volk Israel, obwohl wir auch daraus eine Menge lernen können. Wenn wir nach einem Ort Ausschau halten, wo wir vielleicht zu unseren Wurzeln zurückkommen können, dann blicken wir vielleicht eher auf dieses Kreuz. Das Kreuz Christi, das uns mit Gott versöhnt hat. Oder wir erinnern uns an unsere Bekehrung und die Anfangserfahrungen im persönlichen Glauben. Wir können uns auch an die Geschichte Gottes in den vergangenen Jahrhunderten erinnern. Wenn wir Lieder aus dem Mittelalter singen, komischerweise tue ich das so gerne, dann erinnern wir uns an die Geschichte seines Volkes, an die Geschichte seiner Kinder. Und wenn wir Bekenntnisse und Gebete früherer Generationen sprechen, zum Beispiel das Glaubensbekenntnis, dann versetzen wir uns in deren Lage. Wir sind nicht auf unsere eigene Erfahrung angewiesen, sondern können uns darauf berufen, dass Gott sich offenbart. Am Horeb, am Kreuz, in der Geschichte seiner Kirche und in unserem Leben. Zurück zu unserem Propheten. Elia wird auf dem Weg zu den Wurzeln müde und schläft ein. Und jetzt kommt etwas Wunderbares. Gott ist barmherzig. Er gönnt ihm den Schlaf. So wie er auch uns gönnt, gelegentlich auszuspannen und zur Ruhe zu kommen. Und da kommt ein Engel und der kümmert sich um Essen und Trinken. Gott selbst sorgt sich um den Propheten. Er gibt ihm die Kraft, den Weg zu ihm zurückzulegen. Brot und Wasser, wir assoziieren vielleicht ganz automatisch damit auch das Abendmahl, was wir kennen, wenn wir von Brot und Krug hören. Auch darin werden wir ja gestärkt auf unserem Weg. Gott gibt Richtung und Ziel und er gibt auch die Kraft, dieses Ziel zu erreichen. Der lebensmüde Elia wird wieder auf die Beine kommen. Das, was Gott ihm gibt, macht ihn munter, gibt ihm die Kraft, 40 Tage zu laufen. Ich möchte mal wissen, wer von uns das packt. Und dann noch durch die Wüste, wo es bestimmt nicht so angenehm ist. 40 Tage wird Elia unterwegs sein. 40, das erinnert auch an die 40 Jahre, die seine Vorfahren in dieser Wüste unterwegs waren, bevor sie das gelobte Land erreicht haben. Und 40 Tage wird Jesu in der Wüste unterwegs sein, um sich auf sein Wirken vorzubereiten. Auch er, angefochten vom Teufel, sein Reich herbeizuzaubern. Aus dieser Quälerei, will ich mal sagen, in der Wüste herauszukommen, es wäre für ihn nur ein Fingerschnipsen gewesen. Aber er macht das nicht. Jesus lässt sich nicht irre machen und auch Elia braucht seine Zeit. Und er nimmt sich die Zeit, die nötig ist. Schneller geht's einfach nicht. Wir wünschen uns das manchmal, dass so Dinge, die uns ein Problem bereiten, so mit einem Fingerschnipsen und Gott tut ein Wunder, so aus der Welt geschafft werden können. Aber das geht nicht immer. Unser Leben heute ist ja eigentlich immer viel mehr auf Geschwindigkeit haben. Ich will alles und das sofort. Aber manche Dinge brauchen ihre Zeit. Krankheiten zum Beispiel. Psychische Störungen müssen langsam ausheilen. Oder auch Entscheidungen. Die wichtigen Wendepunkte, an denen wir über den weiteren Kurs unseres Lebens bestimmen, können wir nicht im Galopp passieren. Ich weiß nicht, wie lange ihr gebraucht habt, um zu wissen, dass ihr nach Afrika gehen wollt. Das geht nicht so von heute auf morgen und in einer Nacht. Und auch Freundschaften wachsen nicht über Nacht und zerstörte Beziehungen lassen sich nicht im Handumdrehen kitten. Um die eigene Lebensberufung zu erkennen, brauchen wir manchmal Jahrzehnte. Und auch Jesus hat das gebraucht. Er musste 30 Jahre warten, bis seine Zeit gekommen war. Und das ist für die Zeit damals ein hohes Alter eigentlich schon, wenn man mit 14 schon volljährig war. Verfolgen wir die Geschichte von Elia weiter. Dann sehen wir ihn schließlich, wie er am Fuß des Berges Horeb in eine Höhle geht. Gott spricht mit ihm. Und er fragt ihn ganz seelsorgerlich nach seinem Befinden. Wie geht's dir denn, Elia? Und dann klagt ihm der Prophet seine Not. Er wird von Einsamkeit sprechen und von der Verzweiflung, dass Isabel ihn besiegt hat und dass er ganz alleine ist. Und Gott öffnet ihm die Augen. Das steht jetzt nicht in unserem Text, aber es ist so. Elia war nicht der Einzige, der sich den fremden Göttern widersetzte. In seiner Verzweiflung hatte er den Blick für die Wirklichkeit verloren. Er sah nur noch sich selbst. Gott kennt noch 7000 andere, die ebenso standhaft waren wie dieser Mann, dieser Prophet. Und Gott wird Elia am Ende einen neuen Auftrag geben. Er soll dann nach Damaskus gehen, um dort einen neuen König zu salben. Gott mutet Elia nicht zu, zurück zu Isabel zu gehen und ihr zu widerstehen. Aber er gibt ihm einen neuen Auftrag und Er muss diesen Kampf mit der Königin nicht noch einmal kämpfen. Genug ist genug. Gott überfordert seinen Propheten nicht. Wie redet Gott heute zu uns? Wir haben eben vielleicht noch aus dem Text diese Wetterphänomene im Kopf, was da so passiert ist. Wie redet Gott zu uns? Mancher von uns braucht vielleicht diesen Sturm Gottes, den umherwirbelt und entwurzelt. Mancher braucht vielleicht ein Erdbeben, das die starren Grundfesten seines Lebens erschüttert, damit wir neu anfangen können mit Gott. Mancher braucht aber auch dieses Säuseln, dieses ganz Sanfte, das tröstet und aufrichtet und ermutigt. Gott redet mit jedem von uns so, wie er es braucht. Und wichtig für uns ist dann, dass wir das Reden Gottes hören, beachten und auch verstehen, dass wir nicht einfach drüber weggehen. Es ist der Schöpfer, der Vater, der uns zurechtbringen will. Wir können jetzt natürlich einwenden, ich höre Gott aber gar nicht reden. So, manches Mal wünsche ich mir auch, es wird mir gehen wie dem Elia, dass Gott so akustisch wahrnehmbar mit mir spricht oder die Schrift am Himmel erscheint, tu dies, tu jenes, tu dies nicht. Wäre das nicht toll? Aber so handelt Gott eben nicht. Aber er redet dennoch. Er redet zum Beispiel durch uns, durch mich, durch dich. Und viele seiner Kinder. Er redet durch sein Wort, was wir ja als dickes Buch alle zur Verfügung haben. Und ich bin überzeugt, jeder von uns hat sowas zu Hause und manche vielleicht auch 2, 3, 4, 5 verschiedene Ausgaben. Die Frage ist nicht, wie viel wir haben, sondern wie viel wir drin lesen. Er redet auch durch seinen Geist. Wenn wir den Kontakt zu Gott suchen, wenn wir mit ihm reden, wenn wir zu ihm beten, redet er durch seinen Geist, der uns im Inneren anrührt und manches so klar macht. Unser Auftrag, und das geht vor allen Dingen an die, die nicht in der Situation des Elia in der Wüste sind, es geht an die Starken, ist es, Gottes Mund zu sein, in seinem Auftrag zu reden, das zu tun, was Gott sagen würde, wenn er akustisch hörbar wäre hier bei uns. Es geht darum, in seinem Auftrag zu stürmen, zu erschüttern oder zu säuseln, je nachdem, was gerade dran ist. Das ist das eine. Das andere ist, wir können aus dieser Geschichte lernen. Zum einen soll sie uns warnen. Wenn wir jetzt geistliche Höhenflüge fühlen, wenn wir uns stark fühlen, dann kann das durchaus sein, dass uns dann sehr bald die Verzweiflung droht. So wie dem Elia hier. Das heißt, achten wir darauf, dass wir unsere Stärke, unsere Sicherheit dann bei Gott behalten und uns nicht von ihm verdrängen lassen. Die Geschichte will uns aber auch trösten. Wenn wir verzweifelt sind, wenn wir schwach sind, wenn wir Probleme mit uns haben oder mit anderen Menschen, dann gönnt uns Gott auch die Ruhe, die wir brauchen, die Ruhe der Nacht und sichert uns das Überleben durch Wasser und durch Brot. Ich denke da immer an diesen Psalm 23. Ich denke, wir sollten ihn gleich auch zusammen beten. Die Geschichte gewährt uns aber auch eine Orientierung. Wenn wir Halt suchen, dann am besten dort, wo Gott sich offenbart hat. Wir bedenken dann am besten das, was Jesus für uns getan hat. Und am Ende bietet die Geschichte einen Ausblick. Es ist nicht eine hoffnungslose Geschichte, die wir hier hören, sondern eine Geschichte, die in eine Zukunft hinein zeigt. Wir werden schließlich mit neuem Mut neuen Aufgaben nachgehen können. Der Weg aus der Verzweiflung führt über die Begegnung mit Gott zum Dienst an der Welt. Unterwegs mit Gott sind wir nicht allein. Er geht mit und macht am Ende alles gut. Machen wir das. Lasst uns zusammen den 23. Psalm beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Amen.